Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Jonas Panning einen schönen guten Abend. Am Wochenende startet im spanischen Fußball die neue Saison. Das Ziel für Meister Real Madrid in der kommenden Spielzeit liegt auf der Hand. Wie gewohnt, Titel, Titel, Titel. Es ist aber eine neue Ära, die da bei den Königlichen begonnen hat. Nach dem Abgang von Trainer Zinedine Zidane und Superstar Cristiano Ronaldo. Den ersten Titel kann Real heute Abend in Tallinn holen, im UEFA Supercup-Finale. Da trifft jedes Jahr der Champions League-Sieger auf den der Europa League. Das ist in diesem Fall Stadtrivale Atletico. Unser Madrid-Korrespondent Oliver Neuroth verfolgt das Spiel. Und Herr Neuroth, aktuell sieht es nach Verlängerung aus.
Ganz genau, 2:2 steht es aktuell, es laufen die 3 Minuten Nachspielzeit. Los ging die Partie mit viel Tempo und zwar auf beiden Seiten und mit einem Tor nach nur 50 Sekunden durch Diego Costa für Atletico. 1:0 also in der ersten Minute bereits. Beide Teams blieben stark, vor allem Atletico war sehr angriffslustig, schaffte aber erstmal kein zweites Tor, stattdessen Real. Beinahe in der 17. Minute durch Marco Asensio. Es fehlten Millimeter, aber dann in der 27. der tatsächliche Ausgleich. Karim Benzema war es für Real 1:1. Und es sah so aus, dass es dann doch wirklich für Real recht gut weiterlief. Ab diesem Punkt war das Team aus der Hauptstadt, also Real Madrid, das definitiv stärkere. Atletico ließ an Tempo nach, auch weil man von Antoine Griezmann, dem Star, eigentlich nichts sah. Zweite Hälfte dann startete auf beiden Seiten gemächlich. Ein Elfmeter war es dann, der die nächste Entscheidung ausmachte. 2:1 durch Sergio Ramos für Real. Und dann schließlich das 2:2 in der 79. Da stehen wir also jetzt beim 2:2 und die Verlängerung beginnt gerade.
Das UEFA Supercup-Finale in Tallinn, Real Madrid gegen Atletico Madrid. Vielen Dank an Oliver Neuroth und wie die Partie ausgegangen ist, das erfahren Sie dann in unseren Nachrichten. In die Bundesliga, Leipzig, Dortmund oder vielleicht doch Schalke? Seit der letzten Woche ist Bayerns Nationalspieler Sebastian Rudi offenbar auf der Suche nach einem neuen Verein. Von seinem aktuellen Trainer, Bayern-Coach Niko Kovac, gab es heute grünes Licht für einen Wechsel.
Wir sind schon im Mittelfeld ziemlich bepackt. Also wenn du dir mal anschaust, was wir dort alles im Mittelfeld haben, ist es schon eine Vielzahl von Hochkarätern und die Wahrscheinlichkeit, dass dort alle gleich zum Einsatz kommen, ist eben in der Form nicht gegeben, sodass dann, glaube ich, auch Sinn macht, dass Sebastian sich dann auch andersweitig orientiert.
Nach dem Angriff von Kölner Hooligans auf einen Bus mit Fans von Union Berlin am Montagabend sind 26 von 28 Tatverdächtigen wieder auf freiem Fuß. Ein Sprecher der Kölner Polizei sagte, dass keine Fluchtgefahr bestehe. Jochen Hilgers berichtet.
Eine 20-köpfige Ermittlungsgruppe setzt derweil ihre Arbeit fort. Dabei stehen Zeugenvernehmungen und die Auswertung von rund 100 sichergestellten Handys im Vordergrund. Die Polizei will vor allem wissen, ob sich Kölner und Berliner Hooligans zu der Schlägerei verabredet hatten. Dafür würde sprechen, dass sich anscheinend auch die Berliner Fans vermummt hatten und aktiv die Auseinandersetzung gesucht haben sollen. Mehr als 100 Kölner Gewalttäter hatten zuvor 2 Bussen mit Union-Fans aufgelauert. Die Gewerkschaft der Polizei forderte unterdessen, Fußballgewalttäter kompromisslos zu verfolgen. Der GdP-Landesvorsitzende NRW, Michael Mertens, sagte, es sei nur der professionellen Arbeit der beteiligten Polizisten zu verdanken, dass es bei dem Einsatz keine Toten gegeben habe. Der 1. FC Köln will Verfahren über Stadionverbote für die Tatverdächtigen in Gang setzen, sobald der Verein deren Personalien von der Polizei übermittelt bekommt. Einige der Beteiligten sollen allerdings längst Stadionverbote wegen anderer Vergehen haben, erfuhr der WDR.
Irritiert auf die Ermittlungen hat heute Union Berlin reagiert. Von dort hieß es, die Gewalt sei klar von Kölner Fans ausgegangen. Deshalb sei es, so der Berliner Zweitligist, äußerst fragwürdig, warum Opfer wie Täter behandelt würden. Anders als die Kölner Polizei sieht Fanforscher Harald Lange in dem Vorfall vom Montagabend keine neue Dimension der Gewalt. Dennoch sei es wichtig, dass alle Beteiligten wieder mehr miteinander sprechen würden, sagte Lange im Deutschlandfunk.
Man muss zunächst einmal die Strukturen genau analysieren, genau herausfinden, welche Akteure spielen da welche Rolle und wie redet man miteinander. Also das Ganze hat natürlich auch einen Kommunikationshintergrund und da liegt gerade, was den Dialog zwischen Fans, Vereine, DFL, DFB und eben auch Polizei betrifft, da liegt einiges im Argen. Da sind in der Vergangenheit zu viele Wunden aufgerissen worden. Da brauchen wir dringend runde Tische, um wieder einen Austausch hinzubekommen.
Ende September fällt die Entscheidung, ob Deutschland die Europameisterschaft 2024 ausrichtet. Einziger Konkurrent ist die Türkei. Festzustehen scheint schon, wer im Falle einer erfolgreichen deutschen Bewerbung Organisationschef des Turniers werden soll. Verschiedene Medien berichten heute Abend über den ehemaligen Nationalmannschaftskapitän Philipp Lahm, der ja als Botschafter schon seit Ende letzten Jahres für die deutsche EM-Bewerbung wirbt. 6,5 Jahre sind die blutigen Krawalle im ägyptischen Port Said her. 74 Menschen kamen im Februar 2012 ums Leben, als Fans der Fußballvereine El Masri und El Ahli aufeinander losgingen. Die Lage in dem Land war zu der Zeit politisch aufgeladen. Anschließend beschloss die ägyptische Regierung, keine Fans mehr zu den Ligaspielen zuzulassen. Dieses Verbot soll jetzt schrittweise wieder aufgehoben werden. Aus Kairo berichtet Udo Schmidt.
Jahrelang hatten die Teams der ägyptischen Fußballliga vor leeren Rängen gespielt. Nur ausgewählte Vereinsmitglieder mit Sonderausweis kamen in die Stadien. Das soll sich nun ab dem 1. September ändern. Ein wenig zumindest. 5000 Fußballbegeisterte dürfen dann wieder pro Spiel und Stadion dabei sein. 5000, die Zuschauerränge noch nicht wieder füllen werden, aber zumindest ein Publikum darstellen. Wie die Fans ausgewählt werden, wer ins Stadion darf und wer nicht, das ist noch nicht genau geklärt. Sportminister Ashraf Sopi hatte die Entscheidung, die bereits länger erwartet worden war, heute bekannt gegeben. Ahmed Hamdi ist Sportreporter der Tageszeitung Al-Masri Al-Yum. Das ist eine sehr gute Entscheidung. Dem Fußball fehlte jede Atmosphäre, der ägyptischen Liga fehlte die Emotion. Auch den Spielern ist es schwer gefallen, ohne Zuschauer zu spielen. Wir haben lange auf diese Entscheidung gewartet. Ob bald mehr als 5000 pro Spiel zugelassen werden, ist noch unklar, sagt Sportexperte Ahmed Hamdi. Wir wissen nicht, wie die Pläne aussehen. Erst einmal haben wir jetzt die 5000 Zuschauer. Es gibt bisher nur die Regierungserklärung mit der eingeschränkten Rückkehr. Im Februar 2012 war es im Stadion der Hafenstadt Port Said zu Schlägereien zwischen Fans des örtlichen Vereins Al-Masri und des Kairoer Erfolgsklubs Al-Ahli gekommen. 74 Menschen kamen in politisch aufgeheizter Atmosphäre ums Leben. Seitdem wurde vor leeren Rängen gespielt. Die Al-Ahli-Fans aus Kairo standen 2011 mit an der Spitze des arabischen Frühlings und waren vorne mit dabei bei den Anti-Mubarak-Demonstrationen am Tahrir-Platz. Daher vor allem die jahrelang leeren Ränge. Das Verbot hatte auch politische Gründe. Am Ende aber hat die Fußballbegeisterung am Nil gesiegt, sagt Ahmed Hamdi. Mein Wunsch ist, dass wir bald wieder volle Stadien sehen, dass die Zuschauer ihre Spiele beim Klassiker Ahli gegen Zamalek wieder anfeuern. Das hat es lange nicht mehr gegeben. Al-Masri, der Verein aus Port Said, hat bereits ein Bewerbungsformular online gestellt. Jeder Fan muss dort seine Daten eingeben und bekommt dann Spiel für Spiel eine Karte oder auch nicht. In den vergangenen Tagen wurde in Ägypten der arabische Vereinspokal ausgespielt, mit Zuschauerbeteiligung. Für Sportminister Sopi war dieser Pokal ein Testlauf und er verlief erfolgreich, weil friedlich.
Gute Nachrichten aus Ägypten. Handballfans sind Kummer gewohnt, wenn eine Weltmeisterschaft ansteht, denn die ist im Fernsehen nur schwer zu empfangen. 2015 lief die WM nur im Pay-TV in Deutschland. Letztes Jahr wurden die deutschen Spiele dann nur online auf der Seite eines Sponsors gezeigt. Und bei der WM nächstes Jahr, die ja zum Teil auch hier in Deutschland ausgetragen wird, droht jetzt der totale Blackout im Fernsehen. Thorsten vom Wege berichtet.
Und diesmal? Rechtehalter MP und Silva steht vor der Pleite. Die Agentur mit italienischen Wurzeln, seit 2016 in chinesischer Hand, ist Vertragspartner des Weltverbandes IHF, verkauft damit die TV-Lizenzen an interessierte Fernsehanstalten auf der ganzen Welt weiter und zeichnet zudem verantwortlich für die Produktion der Bewegtbilder vor Ort. Rund 150 Tage vor WM-Beginn würde der wirtschaftliche Ruin von MP und Silva bedeuten, dass die Karten für die Übertragung der Welttitelkämpfe der Handballmänner völlig neu gemischt werden müssten. Weder die Firma noch der Handball-Weltverband waren bisher zu einer Stellungnahme zu erreichen. Von Seiten des Deutschen Handballbundes und des Europäischen Handballverbandes, letztgenannter, wäre von einer Pleite der Agentur ebenfalls betroffen, weil die EHF die Fernsehrechte am Final Four der Champions League an MP und Silva verkauft hat, wurde allerdings bestätigt, dass das Unternehmen in ernsten wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt.
Und zum Schluss dieser Sendung noch ein kurzer Blick auf Deutschlands Topspieler im Tennis, Alexander Zverev. Der hat seine Generalprobe für die US Open verpatzt. Das letzte Grand-Slam-Turnier in diesem Jahr. Beim ATP-Turnier in Cincinnati verlor Zverev in der zweiten Runde gegen den Niederländer Robin Haase mit 7:5, 4:6 und 5:7. Das war Sport aktuell am Mittwochabend. Die Sportredaktion des Deutschlandfunks erreichen Sie auch bei Twitter unter dlf-sport oder auf deutschlandfunk.de/sport. Ich bin Jonas Panning, bin jetzt raus, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.